Haben Sie sich auch schon an der Tankstelle über unverschämte Preise geärgert? Oder über eine hohe Stromrechnung? Im Supermarkt über teure Kartoffeln oder Backwaren? Ökonomen fassen das unter den nüchternen Begriff Inflation zusammen. Und die ist im September so stark gestiegen wie schon seit 28 Jahren nicht mehr. Die Inflationsrate liegt jetzt bei 4%. Aber das ist längst nicht alles. Die Energiepreise machen Politikern, Ökonomen und Verbraucherschützern gerade besonders große Sorgen. Denn Entlastung ist nicht in Sicht. Die Gasspeicher sind verdammt leer und dabei hat der Winter noch nicht einmal angefangen. Höchste Zeit also, sich die steigenden Preise einmal genauer anzusehen. Das wollen wir tun in dieser Folge des Podcasts für Deutschland, heute am 11. Oktober. Mein Name ist Corinna Budras, ich bin Korrespondentin in Berlin und freue mich, dass Sie zugeschaltet haben. Beginnen möchte ich mit einer kleinen Analyse der augenblicklichen Lage und dazu habe ich mir tatkräftige Unterstützung ins Studio geholt. Ich darf nun unseren FAZ-Herausgeber Gerald Braunberger begrüßen. Herr Braunberger, schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, Frau Budras.
Herr Braunberger, Ihnen bereitet die Inflation ja schon seit längerem Sorge. In den vergangenen Monaten haben Sie das Thema in vielen Analysen und Kommentaren beschrieben, schon lange bevor die Bürger unruhig wurden. So möchte ich es mal formulieren. Vielleicht klären wir mal vorneweg, warum muss uns die steigende Inflation eigentlich interessieren?
Ja, die steigende Inflation beschneidet die Kaufkraft der Menschen, wenn sie einen Geldwertverlust von 5% im Jahr haben. Und nehmen wir mal an, Sie hätten einen Einkommenszuwachs von null, dann ist Ihre Kaufkraft entsprechend niedriger.
Letztendlich sieht man es ja auch schon quasi im täglichen Leben. Also das Schlimmste, was jetzt viele befürchten, ist ja ein teurer Winter, ne? Sind das vor allen Dingen die Energiepreise, die uns Sorgen machen?
Also es sind im Augenblick sehr stark Energiepreise. Wir haben aber auch ansonsten so ein paar Verspannungen in der Globalisierung. Jetzt in einer Phase, in der wir aus Corona langsam herauskommen, es gibt zum Beispiel relativ wenig Chips für die Automobilindustrie und das alles treibt Preise und das wird sich auch noch eine ganze Zeit lang so äußern, dann in Inflationsraten.
Wird eigentlich die Debatte in Deutschland hysterischer geführt als in anderen Ländern? Von der Inflation ist ja nicht nur Deutschland betroffen.
Das stimmt, aber Inflation wird in Deutschland traditionell hysterischer debattiert. Das hat ja was zu tun mit den zwei großen Inflationen nach den beiden Weltkriegen, einmal 1923 und dann 1948. In beiden Fällen kam es ja zu neuen Währungen. Und immer dann, wenn in Deutschland seitdem mal Inflation kam und auch selbst wenn sie nur ganz vorübergehend da war, gab es immer sofort Gerüchte, muss man dann irgendwann vielleicht wieder mal eine neue Währung einführen, weil das alte Geld nichts mehr wert ist. Das hat nie gestimmt nach dem Zweiten Weltkrieg, aber das ist so. Und es gibt auch Leute, die das als Geschäftsmodell betreiben, muss man auch klar sagen.
Ah, okay. Also die tatsächlich die Furcht dafür schüren. Aber sie lässt ja die Diskussion da auch nicht kalt. Also sie warnen schon auch davor, dass man sich das genau angucken muss, ne?
Das stimmt. Ich glaube, dass ein Argumentationsmuster zu hinterfragen ist. Die herrschende Lehre sagt, wir haben jetzt bedingt eben auch durch Corona und die Überwindung des Ganzen haben wir vorübergehend Preissteigerungen. Wir rechnen damit, dass in Deutschland die Inflationsrate gegen Ende des Jahres 5% betragen kann, in der EU 4%, in Amerika auch gut 5%, aber dass dies dann wieder verschwindet. Dass also im nächsten Jahr sich die Situation normalisiert und dass man wieder zu den Inflationsraten zurückkehrt, bei denen man war, zum Beispiel in der Eurozone zwischen 1,5 und 2%.
Glauben Sie das auch?
Ich glaube, dass im Augenblick Sondereffekte drin sind, die zum Teil verschwinden werden. Deswegen wird die Inflationsrate auch in Deutschland im Januar, Februar, März schon ein ganzes Stück weit zurückgehen. Meine Sorge ist nur, dass wir nicht mehr zu den alten Zeiten kommen, weil zum einen diese Störungen sehr viel länger dauern können, als man bisher geglaubt hat. Also wenn man zum Beispiel einfach nur Chips nimmt für die Industrie, da gibt es möglicherweise Verspannungen das ganze nächste Jahr. Also das kann alles sehr viel länger dauern. Und zum Zweiten ist es so, längerfristige Inflationsprozesse haben sie immer dann, wenn am Anfang eine Inflation kommt, meistens durch steigende Rohstoffpreise und dann die Löhne steigen. Dann steigen die Löhne, dann steigt die Kaufkraft, dann steigen die Preise und dann gibt es diese berühmten Preis-Lohn-Spiralen, die man aus den 70er Jahren kennt. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, dass mittelfristig auf Sicht von 2, 3, 4 Jahren man in einen solchen Prozess kommt. Um klar zu sagen, ich erwarte keine Hyperinflation oder Ähnliches. Aber es kann schon sein, dass wir da Inflationsraten haben von 3, 4, 5%.
Ja, zu dieser Spirale würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Aber vielleicht gucken wir uns nochmal die Gründe genauer an. Sie haben gesagt, da sind temporäre Dinge dabei, die sich dann im nächsten Jahr wieder abschwächen. Also das wäre konkret die Mehrwertsteuererhöhung, ne, im vergangenen, die Mehrwertsteuersenkung.
Genau, wir hatten in der zweiten Hälfte des letzten Jahres eine Mehrwertsteuersenkung. Daraufhin sind viele Preise gesunken. Und dann wurde die Mehrwertsteuersenkung ja zum Jahreswechsel zurückgenommen. Und deswegen ist es ganz normal, dass Sie jetzt ein Jahr später das in der Inflationsrate sehen. Nur ein weiteres Jahr später sehen Sie den Effekt nicht mehr, weil die Inflation ja immer ein Vergleich von Jahr zu Jahr ist. Also das ist ganz klar ein Sondereffekt.
Genau, also da, den können wir beiseite tun. Der hat aber auch noch nicht so unglaublich viel Gewicht, ne, in diesem ganzen Spiel. Sie sagen ja zu Recht, ne, also wir sehen jetzt im Moment Inflationssteigerung von 4%, könnte sogar noch 5% sein. Das wird jetzt nicht das wichtigste Thema sein. Sie haben die Chips angesprochen, also im Grunde genommen die Knappheit, die jetzt durch Corona bedingt ist. Bei den Energiepreisen ist ja vielleicht auch nochmal eine Sondersituation, ne? Da spielt ja auch die Klimawende eine Rolle, die Tatsache, dass wir eigentlich auch steigende Preise im Energiesektor haben wollen, damit die Leute einfach auf die Bremse drücken, ne, und nicht so viel verbrauchen.
Ja, aber die steigenden Preise sind im Moment einfach ein Ergebnis einer wachsenden Nachfrage rund um die Welt. Aber auch da stellt sich die Frage, wir haben jetzt im Moment die steigenden Energiepreise und wir haben sie jetzt in der Inflationsrate. Aber nehmen wir einmal an, die Energiepreise würden auf dem jetzigen Niveau so hoch bleiben. Dann hätten wir in einem Jahr eine Veränderung von null der Energiepreise. Sie wären immer noch hoch, aber sie wären nicht weiter gestiegen. Auch dann ginge die Inflationsrate wieder zurück.
Also, aber im Grunde genommen ist es ja dann so, dass wir immer noch die hohen Preise haben, ne, an die sich ja insbesondere auch die Bürger gewöhnen müssen. Und Sie waren ja auch davor, ne, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch in Ihren Kommentaren, dass Sie sagen, das trifft jetzt auch vor allen Dingen die kleineren Einkommen, ne, die Menschen, die auch nicht viel Spielraum haben, ne?
So ist es. Es kommt hinzu, dass eben Güter, die im Augenblick gerade teurer werden, das sind neben Energie übrigens auch viel Lebensmittel, halt im Warenkorb von Menschen mit geringeren Einkommen eine größere Rolle spielen als im Warenkorb von sehr reichen Menschen.
Also das heißt, Inflation hat immer auch einen sehr unsozialen Drive.
Inflation ist extrem unsozial.
Ja. Tut denn eigentlich die Politik da genug?
Ja, gegen manche Sondereffekte können sie im Augenblick wenig tun. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn die Geldpolitik, und das gilt für die EZB wie auch für die Zentralbank in anderen Ländern, deutlicher sagen würden, wir sehen das als ein ernsthaftes Problem an. Weil im Moment ziehen sich alle auf die Position zurück, naja, das ist jetzt mal so, nächstes Jahr wird alles wieder schön. Also gerade heute hat der Internationale Währungsfonds eine Einschätzung von sich gegeben, hat gesagt, naja, das kann aber auch schon ein bisschen ernster werden.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis für die Preisstabilität. Es sind ja eigentlich die Notenbanken zuständig, ne? Im Euroraum natürlich die EZB. Ich kann an dieser Stelle vielleicht mal sagen, dass wir natürlich auch um ein Gespräch mit EZB-Direktorin Isabel Schnabel uns bemüht haben. Sie hat leider aus Zeitgründen abgesagt. Aber offensichtlich geht Ihnen da das Interesse der EZB nicht weit genug. Die sollten das noch ernster nehmen oder was wünschen Sie sich konkret?
Genau. Die EZB kann natürlich unmittelbar nichts gegen steigende Öl- oder Gaspreise machen. Das ist überhaupt nicht in ihrer Macht. Sie kann auch nichts gegen steigende Lebensmittelpreise machen. Was sie aber tun kann, ist, sie kann verhindern, dass sich die Erwartung bildet, dass es immer weiter Inflation gibt und dann eben die Lohnsteigerungen kommen und dann diese Spiralen entstehen. Das kann sie rechtzeitig verhindern.
Diese Lohnpreisspirale, die Sie jetzt eben angesprochen haben, ist ja durchaus auch etwas, was die Politik beschäftigen kann. Da reden wir jetzt ja bei der neuen Regierung, die sich womöglich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten formiert, von einer Ampelregierung, die womöglich sich auch den Mindestlohn ansieht. Also konkret stehen ja Forderungen im Raum von Herrn Scholz zum Beispiel, dem Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten, dass der Mindestlohn auf 12 Euro steigen soll. Ist das jetzt eine gute Idee an dieser Stelle?
Also ich bin kein großer Freund einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns. Übrigens nicht nur mit Blick auf Inflationsgefahren, sondern man darf auch nicht vergessen, das betrifft schon viele Beschäftigungen, die auch nicht sehr produktiv sind. Und wenn wir mal annehmen, dass wir vielleicht doch auch mal in eine Wirtschaftskrise kommen, dann sind das die Jobs, die als erste wegfallen, weil sie dann zu teuer sind für Unternehmen. Wir haben in den vergangenen 10, 15 Jahren die Situation gehabt, dass in Deutschland die Konjunktur gut war und die Einführung des Mindestlohns statistisch nicht verbunden war mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen. Daraus leiten nun manche Leute, die gerade auch der SPD nahestehen, den Schluss ab, das muss immer so sein, das muss nicht so sein. Ich wäre mir sicher, wenn wir mal 2, 3 Jahre wirklich eine Wirtschaftskrise in Deutschland hätten, wären viele dieser Thesen nicht mehr sehr aktuell.
Wie sieht's mit den Energiepreisen aus? Wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, da gibt es ja jetzt auch eine europäische Bewegung sozusagen. Ja, also Frankreich zum Beispiel hat sich entschlossen, die Energiepreise zu deckeln. Es ist ein Thema bei den Zusammenkünften auf EU-Ebene. Finden Sie, dass auch die deutsche Politik da handeln sollte?
Nein, das ist ein Phänomen, das kennen wir aus den 70er Jahren. Damals stand das in den Lehrbüchern unter der Bezeichnung zurückgestaute Inflation. Seitdem ist das verschwunden. Die Idee, dass man solche Bewegungen aufhalten kann, indem man es reguliert, führt dazu, dass man so ein bisschen in die Zukunft verschiebt. Wenn die Energiepreise steigen, weil Energie knapp ist, relativ gesehen zur Nachfrage, dann wird sich das irgendwann bahnbrechen. Und das können Sie vorübergehend versuchen zu stoppen. Man sieht im Augenblick so unheimlich viele Denkmuster aus den 70er Jahren, also vom halben Jahrhundert. Es ist erstaunlich, wie viel da wiederkommt.
Ich danke herzlich für die Einschätzung.
Ja, danke schön.
Die Inflationsrate ist keine abstrakte Größe mehr. Über Preise machen sich inzwischen auch die Bürger Sorgen. Deshalb wollen wir uns jetzt mit Klaus Müller unterhalten, denn er hat sein Ohr immer ganz nah am Verbraucher, schon von Berufswegen. Er ist Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes und hier bei mir im Berliner Studio. Herr Müller, schön, dass Sie da sind.
Seien Sie gegrüßt.
Vielleicht auch an Sie zunächst mal die Frage. Eine Inflationsrate von rund 4% im September, Energiepreise, die um 17,4% gegenüber dem Vorjahr zulegen. Sagen Sie uns doch mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie beunruhigt ist der oberste Verbraucherschützer Deutschlands?
Also heute ist er noch mäßig beunruhigt. Mhm. Also wenn ich in Ihrer Skala bleibe, dann ist das irgendwo eine 3 oder 4. Mhm. Aber wenn ich zurzeit ins europäische Ausland gucke, dann ist das wie eine Glaskugel. Und wenn ich jetzt für Deutschland 3, 4 Monate in die Zukunft blicke, dann überspringe ich locker die 5 und vielleicht lande ich sogar bei einer 6 oder 7.
Inflationsrate meinen Sie jetzt, ne?
Genau. Mit Blick auf Energiepreise primär. Bei der Inflationsrate muss man, glaube ich, unterscheiden, wie setzt sie sich zusammen. Was wir inzwischen alle gelernt haben, wir haben einen Teil des nachholenden Mehrwertsteuereffektes. Das ist natürlich trotzdem spürbar, keine Frage. Aber dafür hatten wir im letzten Herbst praktisch null Inflationsraten. Wir sehen natürlich einzelne Branchen, die gerade ihre Entlohnung korrigieren müssen, weil sie in der Gastronomie zum Beispiel sonst kein Personal finden. Das ist vielleicht ärgerlich für den Bierpreis oder das Schnitzel, was ich kaufe. Aber man hat vielleicht noch Verständnis für bestimmte Lohnentwicklungen dort. Und das, was mich aber wirklich beunruhigt, ist die Lage auf den Energiemärkten. Wir sehen zurzeit Großhandelsgaspreise auf einem Niveau, die wir lange, lange nicht hatten. Zur Ehrlichkeit gehört dazu, vor über 10 Jahren waren wir schon mal auf dem Preisniveau. Das haben aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher, viele Unternehmen vergessen und vor allem auch nicht mehr eingepreist. Die Preiserwartung ist eine andere. Und wir sehen vor allem Preissprünge in einer Dynamik, die wir so, glaube ich, noch nie hatten, zumindest sehr, sehr lange nicht hatten. Und diese Dynamik der Preissprünge in ihrer Geschwindigkeit, in ihrer Höhe, das ist beunruhigend. Nicht, weil es heute schon im Portemonnaie der Menschen angekommen wäre. Da sind unsere längeren Lieferverträge davor. Aber es ist absehbar und angekündigt, plus minus Weihnachten liegt ein unschönes Geschenk unterm Gabentisch.
Aber letztendlich getroffen sind doch vor allen Dingen die niedrigen Einkommen, ne? Und die kommen dann auch zu Ihnen oder beißen Sie in den sauren Apfel?
Nein, also das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Das Stichwort in der politischen Diskussion klingt so ein bisschen abstrakt, ist unter Energiearmut in anderen Ländern Europas schon viel, viel virulenter als in Deutschland. Das ist tatsächlich die Situation, wenn mein Einkommen, ich sage jetzt mal freundlich, überschaubar ist und die Energiekosten dann plötzlich durch die Decke gehen. Und dann kommen ganz häufig die Menschen zu uns unter dem Vorwand, meine Energiekostenrechnung ist falsch. Das ist dann so der letzte Strohhalm, dass man denkt, möge doch die Stromrechnung, die Gasrechnung irgendeinen Fehler haben. In Wirklichkeit ist es ein Zahlungsproblem, was dahinter steht. Und dann haben Verbraucherzentralen erstmal die unangenehme Aufgabe zu sagen, nein, in der Regel ist die Rechnung leider richtig. Und jetzt lass uns mal drüber reden, wie kannst du sie bezahlen? Das ist dann immer der erste Schritt, weil natürlich sowas wie Strom- oder Gassperren unter möglichst allen Umständen vermieden werden sollen. Also das ist mehr eine Frage dann der akuten Hilfe. Und im zweiten Schritt ist natürlich die Frage, was kann ich entweder im eigenen Budget tun oder aber kann ich irgendwie Energiekosten sparen, um zumindest in absehbarer Zeit, wenn die Kosten erstmal so hoch bleiben, damit umzugehen.
Jetzt haben Sie die Gassperren erwähnt und das ist ja etwas, was ehrlich gesagt ja schon wirklich für große Sorgen bereitet. Passiert sowas tatsächlich? Also rechnen Sie zum Beispiel damit, dass jetzt im Winter wegen der hohen Energiepreise dann der Gashahn abgedreht wird, ja?
Also zwei Prämissen. Erstens, es wird kein milder Winter und die Konjunktur geht nicht in den Berg runter. So. Und es gibt natürlich noch einen Joker auf dem Spielfeld, das ist Wladimir Putin, Nord Stream 2. Es gibt ganz unterschiedliche Analysen, was Russlands Interessen, Probleme, Bedürfnisse sind. Ich glaube, das weiß womöglich außer der Kreml auch niemand ganz genau zurzeit zu beurteilen. Also das sind die drei Unbekannten auf dem Spielfeld. Aber mal angenommen, der Winter wird durchschnittlich bis kalt. Mal angenommen, die Konjunktur entwickelt sich positiv, was ja zu wünschenswert wäre. Und Putin ist nicht der barmherzige Samariter. Dann sehen wir von den Großhandelspreisen übertragen dann auf die Endverbraucherpreise Preissteigerungen, die irgendwo zwischen 10, 15, im schlimmsten Fall 20% sein werden. Und ja, wenn Sie in einem schlecht gedämmten Haus leben, womöglich, wenn es auch um Strompreis noch weitergeht, mit eben alten Haushaltsgeräten unterwegs sind, das kann das Portemonnaie von Rentnerinnen und Rentnern, Hartz-IV-Empfängern, Geringverdienern ganz schnell ins, also aus dem Lot rausbringen. Und dann wird erst nochmal verzögert, die Rechnung wird erstmal nicht gezahlt, bis man sich auch an uns oder an eine Schuldeninsolvenzberatungsstelle wendet. Das dauert dann immer noch ein paar Wochen, die Schulden bauen sich auf, die Rechnungen sind ungeöffnet auf dem Wohnzimmertisch. Und dann haben wir schon erlebt, dass Stromsperren gang und gäbe sind. Das gab es schon ganz viel und Gassperren inzwischen leider auch. Und damit ist, wenn, wie gesagt, diese Entwicklung eintritt, absolut zu rechnen. Und unser Appell an die Bundesregierung ist, sich darüber rechtzeitig Gedanken zu machen. Also wir werden vielleicht gleich nochmal kurz in der Analyse über die Marktkräfte reden, die zurzeit im Gang sind. Dagegen anzugehen, ist für die Politik praktisch unmöglich. Mhm. Aber gezielt den Menschen zu helfen, dass sie nicht in einem kalten Wohnzimmer oder Kinderzimmer sitzen, ja, dafür muss die Politik Vorsorge treffen.
Und wie?
Das bewährte Instrument in Deutschland ist das Wohngeld oder das angedockte Energiegeld an der Stelle, also tatsächlich eine Transferleistung für Menschen, die wirklich bedürftig sind. Aber das ist nur eine Erste-Hilfe-Maßnahme. Das ändert ja strukturell nichts am Problem. Das heißt, wir müssen darüber reden, wie können auch gerade die Wohnungen, die Gebäude saniert werden, wo Menschen es eben nicht dicke haben. Wir müssen über das schwierige Thema reden, wie die Kostenverteilung geregelt wird, Mieter, Vermieter, das war schon ein Thema der letzten Legislaturperiode. Und insgesamt muss Deutschland unabhängiger von Gas-Ölimporten werden.
Und die neue Regierung formiert sich ja jetzt erst. Was passiert in der Zwischenzeit?
Also Deutschland ist ja zum Glück nicht handlungsunfähig. Hm. Und dadurch, dass, wenn ich jetzt mal für einen Moment eine Ampelkonstellation unterstelle, was ja das wahrscheinlichste Szenario ist, dann sind ja auch eine ganze Reihe von Ministerinnen und Minister bis hin zum Vizekanzler auch in der Verantwortung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesregierung untätig wie das berühmte Kaninchen auf die Schlange starrt. Ganz im Gegenteil, Frau Merkel ist zurzeit nochmal auf europäischer Reisetournee. Wir wissen, dass der nächste EU-Rat sich mit dem Thema Gaspreise beschäftigen
ja,
wird.
Ja, Ende Oktober, ne? Das ist ja noch ein bisschen hin.
Ja, aber ich glaube, die Zeit kann man nutzen. Das heißt, was kann die Bundesregierung konkret tun? Sie kann natürlich schauen, in welchen Gespräche kann sie eintreten, um tatsächlich mehr Gas geliefert zu bekommen. Norwegen ein wenig. Und ich gehe fest davon aus, dass es intensive Gespräche mit Russland geben wird. Mhm. Zweitens, die Bundesregierung kann zumindest vorbereiten, dass dann schnell die Beschlüsse gefasst werden für energetische Sanierungsmaßnahmen und. Das hilft natürlich nicht von heute auf morgen.
Genau.
Aber es gibt auch den Winter 22, 23 und in der Zeit danach. Ich muss jetzt alle Anstrengungen unternehmen, um Energieeffizienz und Einsparung zu realisieren. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich Hubertus Heil als zuständiger und womöglich auch perspektivischer Arbeits- und Sozialminister sich Gedanken machen wird darüber, was kann ich an Wohngeldmaßnahmen, Energiegeldmaßnahmen treffen, um, wie gesagt, für die Bedürftigen eine Abfederung des Schlimmsten vorzunehmen.
Und das kann dann auch sehr schnell gehen.
Das kann dann sehr, sehr schnell gehen. Also alle Parteien kündigen ja gerade an, sie wollen deutlich vor Weihnachten fertig werden. Wir rechnen damit, dass wir im November, Dezember die ersten Preiserhöhungen auf dem Tisch der Verbraucher sehen. Dann dauert es ja auch noch mal ein paar Wochen, bis sie dann in Form von Rechnungen eingetrieben werden. Und vielleicht ist auch eine Monatsrechnung jetzt noch kein Drama. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Und insofern hätte dann eine neue Bundesregierung die Chance, mit einer guten Vorbereitung, die Beamtinnen und Beamten machen ja gerade keinen Urlaub, und die lesen ja auch Zeitungen und verfolgen Gaspreise, dass dann alles vorbereitet ist, sodass in einem berühmten 100-Tage-Programm auch das Thema übertriebene und dramatische Gas- und Energiepreise adressiert werden können.
Herzlichen Dank, Herr Müller.
Gern geschehen.
Ich darf nun Oliver Krischer in unserem Podcast begrüßen. Er ist Vize-Fraktionschef der Grünen und damit der Partei, die zumindest Stand jetzt große Chancen hat, in einem niegelnagelneuen Klimaministerium den Minister oder die Ministerin zu stellen. Also die Energiepreise gehen gerade durch die Decke. Der Preis von Öl, von Gas und natürlich auch von Benzin. Heizen wird in diesem Winter keinen Spaß. Und an der Tankstelle hat mir ein Kollege gerade erzählt, dass er beim Preis von 1,90 pro Liter fast vom Autositz gefallen wäre. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist das der Preisanstieg für Energie, von dem die Grünen immer geträumt haben?
Nein, nein. Also teure Energie und Preisanstiege für Energie sind nichts, was Grüne wollen. Was wir wollen, ist, dass wir eine nachhaltige, CO2-freie Energieversorgung haben. Und das Verrückte ist ja, erneuerbare Energien, Energie aus Wind und Sonne, und das zeigt sich in diesen Tagen wieder ganz deutlich, das ist die günstigste Energieform inzwischen geworden. Und die macht uns auch unabhängig von weltweiten Preiseskapaden. Sie macht uns unabhängig von einer Gaspolitik Russlands, die im Moment Europa, glaube ich, große Probleme macht. Mhm. Und deshalb ist eigentlich die Antwort auf die aktuelle Preiskrise, die wir haben, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen, weil die schützen das Klima und sind auch günstig.
Aber es dauert noch ein bisschen, ne? Und vielleicht nochmal, um das zu klären, einfach nur vielleicht, weil das auch in der Öffentlichkeit mitunter so verstanden wurde, da zielte ja meine Frage drauf, ne? Es war ja immer Ihre Argumentation, Energie muss teuer werden, damit die Leute anfangen zu sparen, oder?
Nein, so ist die Argumentation überhaupt nicht. Wir wollen Anreize schaffen, dass Menschen auf möglichst CO2-arme oder CO2-freie Technologien umsatteln können. Wir wollen die Möglichkeit dazu schaffen. Und zu den Anreizen gehört natürlich, dass man das, was auch Probleme verursacht, dass man hier umschichtet. Es soll gar nicht für die Menschen teurer werden, sondern es soll Anreize geben, das Notwendige zu tun, damit wir eine nachhaltige und CO2-freie Energieversorgung bekommen. Das hat aber gar nichts mit der Preisentwicklung zu tun, die wir im Moment erleben, weil die ist von Weltmärkten beeinflusst, die ist beeinflusst von einer Machtpolitik von Russland. Das ist nicht das, worum es geht am Ende, um zu einer CO2-freien Energieversorgung.
Das müssen wir vielleicht noch mal klären für die Hörerinnen und Hörer. Sie geben schon auch Russland die Schuld daran, dass wir jetzt hier da Probleme sehen, insbesondere was den Gaspreis angeht. Der bezieht sich ja auch, beruht ja auch darauf, auf einer Knappheit, die wir jetzt gerade am Gasmarkt sehen, ne?
Ja, es gibt sicherlich nach der Corona-Krise weltweit eine steigende Nachfrage nach Gas. Und es ist ganz offensichtlich so, dass Russland nicht so viel Gas liefert, wie eigentlich in Europa gebraucht wird, um für den Winter die Speicher zu füllen. Wir haben in Deutschland eine Situation, dass jetzt vorm Winter die Gasspeicher, insbesondere die Gasspeicher, die dem russischen Staatskonzern Gazprom gehören, nicht gefüllt sind. Hier sind einfach Lieferungen nicht erfolgt. Und damit trägt Russland auch für das, was wir im Moment erleben an Preissteigerungen an der Börse, die kommen bei dem Verbraucher im Moment noch gar nicht an. Also das ist ja im Moment alles nur etwas, was an Börsen stattfindet. Trägt Russland sicherlich eine zentrale Verantwortung dafür. Ob das nun politisch gewollt ist, ob Putin da Druck auf Europa ausüben will oder ob hier tatsächliche technische Schwierigkeiten die Ursache sind. Darüber kann man viel diskutieren und spekulieren. Fakt ist jedenfalls, dass in den vergangenen Monaten weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit Russland viel weniger Gas nach Deutschland und Europa geliefert hat, als das in früheren Jahren der Fall war.
Und kann man da was machen?
Ja, selbstverständlich kann man was machen. Man muss eigentlich versuchen, unabhängiger zu werden. Das erste ist erneuerbare Energien ausbauen. Das ist eine Politik, die muss man konsequent machen. Die ist in den letzten Jahren in Deutschland nicht oder sogar teilweise das Gegenteil gemacht worden. Man muss aber auch gucken, dass man den Gasmarkt nicht nur der Kontrolle Russlands, Herrn Putins oder den Gaslieferanten überlässt. Zum Beispiel fordern wir als Grüne seit vielen Jahren, dass die vielen Speicher, die Gasspeicher, die wir in Deutschland haben, dass die Mindestfüllstände aufweisen müssen, dass also im Herbst die immer voll sein müssen. Das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Da hat eine bisherige Bundesregierung aber völlig versäumt, seit Jahren zu handeln. Und so konnte Herr Putin auch einfach dafür sorgen, dass diese Speicher jetzt leer sind und wir möglicherweise in diesem Winter dann tatsächlich auch in eine Knappheit von Gas laufen, weil man hier nicht gehandelt hat.
Sie haben ja eben gesagt, das ist, was wir jetzt gerade sehen, ist eben eine Preissteigerung, wie sie nicht gewollt war, wie sie nicht geplant war, wie sie auch der Klimapolitik nicht zum Vorteil gereicht. Aber das Thema steigende Energiepreise wird uns ja auch in Zukunft noch stärker beschäftigen. Zentraler Baustein der Klimapolitik, eigentlich jeder Klimapolitik, ist ja, das Ganze auch zumindest über den Preis zu regeln. Das Thema lässt uns also nicht los. Wie sorgen Sie denn dafür, dass die Menschen mit geringerem Einkommen nicht frieren und auch noch Auto fahren können?
Ja, also wir haben ja da einen konkreten Vorschlag gemacht und sagen, dass das, was an CO2-Preise heute schon auf fossile Energien aufgeschlagen wird, dass das an die Menschen als Energiegeld pro Kopf zurückgezahlt wird. Das ist auch etwas, was wir als sozial gerecht empfinden und betrachten. In der Schweiz wird das schon sehr erfolgreich praktiziert. Davon profitieren vor allen Dingen untere Einkommensschichten. Und der zweite große Baustein ist natürlich, dass wir den Umstieg auf CO2-arme oder CO2-freie Technologien, dass wir den unterstützen, fördern. Das ist Elektromobilität, das ist der Austausch von Heizungsanlagen weg von der Ölheizung hin zur Wärmepumpe, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden kann, dass es hier auch eine breite Unterstützung des Staates gibt. Und ich glaube, eine zukünftige Bundesregierung muss in dem Bereich sehr konsequent handeln, damit die Transformation gelingen kann, ohne dass es soziale Verwerfungen gibt.
Verstehen denn die Leute das auch? Also Sie haben ja sehr zu Recht ihr Energiegeld angesprochen und gesagt, wir geben es insbesondere den Menschen mit geringem Verdienst wieder zurück, das, was sie mehr ausgeben. Aber wenn man dann ein bisschen verzweifelt an der Tankstelle steht und dann die 1,90 zahlt oder dann auf die Heizkostenrechnung guckt, wenn dann sich nicht irgendwann die Verbraucher ein bisschen entnervt ab, weil sie die Kosten fürchten?
Naja, also ich glaube, das, was wir im Moment erleben, das ist jetzt auch eine besondere Situation, haben wir ja darüber gesprochen, die von Weltmarktsituationen verursacht wurden. Wir haben jahrelange extrem niedrige Gas- und Ölpreise gesehen. In der Corona-Krise war das ganz anders. Das ist ja auch noch nicht allzu lange her. Was aber natürlich richtig ist, ist, dass man Menschen in die Lage versetzen muss, dann auch selber handeln zu können und übrigens auch Unternehmen in die Lage versetzen muss, handeln zu können, um diese Transformation mitzumachen. Das ist natürlich eine schwierige Botschaft, keine Frage, weil es ist eine Veränderungsbotschaft. Wir sagen ja, es muss sich etwas ändern. Aber das ist das Wesen des Klimaschutzes und das Wesen von zukunftsfähiger Politik, dass sie auf Veränderung setzt. und dass sie aber dann natürlich auch die Aufgabe hat, Menschen mitzunehmen. Und da haben wir eine ganze Menge sehr konkreter Vorschläge gemacht. Und das muss jetzt auch in konkrete Politik umgesetzt werden, weil die Alternative würde ja bedeuten, wir machen genauso weiter wie bisher. Das macht das Weltklima kaputt und man sieht gerade im Moment aktuell eine Abhängigkeit von Russland und Herrn Putin, wie wir das im Moment haben. Das ist auch für die Wirtschaft und auch für die Menschen nichts Gutes, weil man sich dann solchen extremen Weltmarktbedingungen unterwirft, die dann auch zu vielen, vielen Schwierigkeiten und zu vielen Verstimmungen führen.
Aber wenn man Putin jetzt mal quasi beiseite lässt, dann kann man ja schon sagen, also die Ampel, die es womöglich in ein paar Wochen oder Monaten geben wird, könnte tatsächlich mit ihrer Politik schon zu einem Preisschock an den Zapfsäulen führen. Nur wird er dann eben gelindert durch monatliche Zahlungen.
Naja, also ehrlich gesagt habe ich es so wahrgenommen, dass vor allen Dingen die Union sehr stark auf den CO2-Preis im Wahlkampf gesetzt hat. Auch die FDP hat sehr stark mit dem CO2-Preis geworben im Wahlkampf. Wir haben es mit ein paar konkreten Zahlen versehen. Also das, was im Moment passiert, hat mit dem Thema CO2-Preis und Klimaschutz reichlich wenig zu tun.
Aber das kommt ja noch obendrauf. Das ist meine Argumentation.
Wir haben ja nur auch schon eine große Koalition, die schon einen CO2-Preis eingeführt hat in der vergangenen Wahlperiode. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir insgesamt Klimaschutz in Deutschland weiter betreiben. Das wird stark aus Anreizen bestehen. Das wird selbstverständlich aus Regeln und Ordnungsrecht bestehen. Ich gehöre zu denjenigen, die immer gesagt haben, Preise müssen dabei auch eine Rolle spielen. Aber es ist für uns sicherlich nicht das zentrale Element.
Vielleicht, wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zum Schluss den Blick nach Europa außerhalb Deutschlands auf EU-Ebene, sorgt das Thema ja ebenfalls richtig für Zunder. Für die nächsten EU-Gipfel Ende Oktober steht es spätestens noch mal auf der Agenda. Schon jetzt wird darüber viel diskutiert. Die Franzosen haben schon angekündigt, den Gaspreis deckeln zu wollen. Nur Deutschland hält sich zurück. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz zum Beispiel war gar nicht erst auf dem Gipfel vergangene Woche erschienen. Muss die deutsche Politik dem französischen Vorbild jetzt folgen?
Also ich halte es offen gesagt keine gute Idee, dass wir einen Gaspreis deckeln. Das heißt ja dann, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler übernehmen die Differenz zu dem, was auf den Weltmarktpreisen verlangt wird und das, wo das Gas verkauft wird. Ich sehe da auch in Deutschland überhaupt keine Notwendigkeit, weil im Moment haben wir kurzfristig stark gestiegene Börsenpreise, das ist richtig. Die deutschen Gasversorger, die Stadtwerke haben sich aber alle, das sagen sie selber, langfristig, als die Gaspreise sehr günstig waren, eingedeckt. Insofern dürfte das die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht unmittelbar, jedenfalls nicht kurzfristig treffen. Also da gibt es jetzt keine akute, unbedingte Handlungsnotwendigkeit.
Herzlichen Dank, Herr Krischer.
Danke Ihnen, sehr gerne.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gebe zu, das war jetzt keine besonders optimistische Folge unseres Podcasts für Deutschland. Das könnte noch ein harter und vor allen Dingen teurer Winter werden. Am besten, Sie rücken noch etwas enger zusammen und machen sich eine Kerze an. Das spart Strom und wärmt das Herz. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen und Anmerkungen zu dieser Sendung haben, unter podcast@faz.de. Ich darf mich verabschieden. Machen Sie es gut. Tschüss!